Ja, das Lied passt sehr gut zu unserer Predigtenserie, weil es uns einfach im Bewusstsein ruft, wer Jesus ist. Und Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist unsere Predigtenserie. Und heute geht es auch wieder um Jesus. Und im Lied ging es darum, dass Jesus dieser derjenige ist, der Wunder tut, der seine Versprechen hält und viele andere Dinge ist, an die wir uns immer wieder erinnern können und sollen. Und dass er jemand ist, der auch wirkt, wenn wir es nicht sehen, aber dass wir darauf vertrauen können. Und das Thema der Predigt heute ist Jesu Großzügigkeit. Wir wollen uns verschiedene Aspekte von Jesus angucken und heute schauen wir uns mal die Großzügigkeit von Jesus an oder den großzügigen Blick, den Jesus gehabt hat. Ihr könnt aufschlagen in Lukas Kapitel 11 und ich kann euch nur ermutigen, etwas bereit zu haben, um Notizen zu machen. Weil ich ja hier einen Wecker im Hintergrund stehen habe, der sagt mir immer genau die Zeit und damit ich mich nicht verliere, ich mir vorgenommen, zu einem festen Zeitpunkt fertig zu sein und werde möglicherweise oder sehr wahrscheinlich eine ganze Reihe von Bibelstellen nur noch erwähnen. Aber euch ermutigen, das selbst zu vertiefen, indem ihr die Bibel studiert, aber dafür werdet ihr die Stellen aufschreiben müssen. So, wenn du das brauchst, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dir noch was zu schnappen. Lukas Kapitel 4, Vers 11. In Kapitel 11, Vers 34 sagt Jesus: Das Auge gibt deinem Körper Licht. Ist dein Auge gut? Also, andere Übersetzung oder genauere Übersetzung: Ist dein Auge ungetrübt? Dann ist dein ganzer Körper Licht. So, also ich finde es wirklich bemerkenswert, was Jesus hier sagt, weil er sagt was, was, glaube ich, total wahr ist. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie Jesus in wenigen Sätzen vor 2000 Jahren bestimmte Zusammenhänge auf den Punkt gebracht hat. Also, hier neben mir ist ein Licht. Das kann man jetzt nicht erkennen, weil Thorsten es so gut aufgestellt hat, dass man es nicht erkennen kann. Aber hier fällt Licht auf mich zu. Und es gibt einen Punkt, wo dieses Licht in mich eindringt. Und es sind meine Augen. Und Jesus sagt, je nachdem, wie dieses Licht in deine Augen eindringen kann, sieht es auch in dir drinnen aus. Okay, versuch mal drüber, dich auf den Gedanken einzulassen. Das Auge gibt deinem ganzen Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Dein Auge ungetrübt, dann kommt dieses Licht direkt in dich rein. Und das macht was mit dir. Ist es jedoch getrübt, dann ist dein Körper im Finstern. Achte deshalb darauf, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Wenn nun dein ganzer Körper im Licht steht und nichts mehr an ihm Finsternis ist, dann ist es, wie wenn dich eine Lampe mit ihrem hellen Schein anstrahlt. Alles steht im Licht. So, Gott ist immer da. Gott ist immer da. Gottes Licht, Gottes Wesen ist immer da. Es scheint, es ist auf uns, es beeinflusst uns natürlich äußerlich. Aber ob es was mit dir innen drinnen macht, hat ganz viel damit zu tun, durch welches Auge du guckst und wie du die Welt um dich herum wahrnimmst, durch welchen Filter du die Welt um dich herum wahrnimmst. Schau mal, was siehst du? Spontan, was siehst du, wenn du es in deine Worte fassen würdest? Wie würdest du das beschreiben? Nun, ihr kennt die klassischen Antworten für dieses Bild hier. Der Optimist sagt, das Glas ist halb voll. Doch klasse, ein halb volles Glas. Der Pessimist sagt, Glas ist halb leer. Ganz anderer Blick auf die identische Situation. Lass uns mal ein bisschen weiterspinnen. Der Sparfuchs sagt, das Glas ist unnötig groß. Wieso so ein großes Glas? Der Ängstliche sagt vielleicht, puh, gut, dass es nur so voll ist, weil wenn doppelt so viel drinnen wäre, wird es wahrscheinlich überlaufen. Der Zyniker fragt sich, wer hat denn die Hälfte getrunken schon hier? Der Esoteriker sagt vielleicht, also ich finde die Diskussion blöd. Meine Frage ist, existiert überhaupt ein Glas? Die Mutter eines quengeligen Dreijährigen sagt vielleicht, lass mich mit dieser Glasdiskussion in Ruhe. Ich möchte einfach nur für 5 Minuten meine Ruhe haben. Der Physiker sagt, das Glas ist nicht halb voll, ist auch nicht halb leer. Das Glas ist voll. Zur Hälfte mit Wasser, zur anderen Hälfte mit Luft. Und der Pragmatiker sagt, diskutiert ihr mir immer über das Glas, ich werde einfach jetzt was trinken, weil ich Durst habe. So, wie du die Welt um dich herum ansiehst, durch welche Augen du die Welt um dich herum ansiehst, macht ganz viel mit dem, was in dir drinnen los ist. Darüber spricht Jesus hier. Und ich will über drei Bereiche sprechen, wo Jesus uns versucht hat, Großzügigkeit vorzuleben und Großzügigkeit zu zeigen. Der erste Bereich ist, Jesus predigte einen großzügigen Vater. Der zweite Bereich ist, Jesus ermutigte großzügig. Und der dritte Bereich ist, Jesus war großzügig in seiner Vergebung. Schaut mal in Lukas Kapitel 11. Gleiches Kapitel, etwas früher. Wie kommt Jesus zu diesem Punkt? Also wie entwickelt sich dieses Kapitel, bis er zu diesem Punkt kommt? Hier ist, was davor passiert. In Vers 5. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern, angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den ihr um Brot bittet, ruft danach drinnen, von drinnen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen, meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, sagt Jesus, er wird es schließlich doch tun. Wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Der Zusammenhang ist, Vers 1, Jesus, ich lese es kurz vor, Vers 1, Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Die Jünger sehen Jesus beten und hier ist ihre Reaktion darauf. Darauf bat ihnen einer seiner Jünger, ja, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Und dann, sie sagen, bring uns bei, wie man betet. Und dann bringt ihnen erstmal bei, das Vaterunser hier, das sind die Verse davor, einfach ein paar wichtige Aspekte, über die wir beten sollen. Aber dann macht Jesus was anderes. Er erklärt ihnen nicht, wie man betet, sondern er versucht ihnen bewusst zu machen, zu wem sie beten. Und wer dieser Gott ist, zu dem sie beten. Und das macht ihnen in drei verschiedenen Abschnitten hier klar. Und der erste Abschnitt sagt mal, okay, ihr habt doch Freunde, ja? So. Und wenn ihr jetzt einen anderen Freund bei euch zu Besuch habt, spontan, ihr habt aber nichts zu essen für ihn da, ihr wollt ihm aber was Gutes tun. Was macht ihr dann? Dann geht ihr zu eurem Freund und bittet ihn, für den anderen Freund, euch etwas zu geben. Und ein Freund macht es normalerweise. Aber lass uns mal sagen, es ist eine blöde Situation. Es ist spät abends und der liegt schon im Bett, der Freund, und die Kinder auch, und du klopfst an seine Tür und er ist sauer. Selbst wenn er sauer wäre. Und sagen würde, lass mich in Ruhe, Mann, es ist spät, hey, was soll das hier? Also, selbst wenn du dann trotzdem sagen willst, hey, komm jetzt, mach schon. Nur kurz, geh mal in deine Speisekammer, du hast doch da was, bring es rüber. Ich will für ihn, für meinen Freund doch was Gutes tun. Wenn du da dran bleibst, natürlich würde er runterkommen und dir dann was geben. Das ist der Gott, das ist also ein Beispiel von einem weltlichen Freund. Und der Punkt, die Frage ist, was für einen Punkt, Jesus, willst du hier machen? Und Jesus erklärt es ihnen. Er sagt in Vers 9, okay, nochmal, ganz einfach. Darum sage ich euch, bittet. Und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Das ist der Punkt. Jesus ist doch ganz einfach. Was ich euch sagen will, ist, Leute, da ist ein Gott, der helfen kann. Und euer Teil ist es, ihn zu bitten. Dann wird er euch geben. Und euer Teil ist es, anzuklopfen. Wenn er beim ersten Mal nicht aufgemacht hat, dann einfach nochmal anklopfen. Weil Gott ist ein Freund und er wird dann schon aufmachen. Und es wird euch geöffnet. Und uns sucht und ihr werdet finden. Also im klassischer Jesus-Manöver Vers 10. Okay, nochmal. Ich erkläre es euch nochmal. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Das ist, er hat gesagt, schaut mal euer Leben an. Das ist doch genauso im Leben. Also anders gesagt, wenn ihr nicht bittet, wie könnt ihr davon ausgehen, dass ihr was empfangt? Ihr sorgt euch um euer Leben, sagt an anderer Stelle. Denkt mal dran, da ist ein Gott, der sich um alles sorgt. Aber euer Teil ist es, bittet ihn. Dann könnt ihr empfangen. Sucht ihn. Dann habt ihr eine Chance, ihn zu finden. Und wenn er nicht anklopft, dann wieso denkt ihr, dass die Tür plötzlich aufgehen würde? Und das Tolle an diesem Beispiel mit dem Freund finde ich, dass dieser Freund, der bittet für jemand anderen. Der sagt nicht, also ja, ich brauche dies, ich brauche das und ich habe nichts zu essen. Klar würde ihn möglicherweise auch den Freund dann dafür bitten, aber es geht ihm nicht um sich selbst, es geht ihm um jemand anderen. Und umso mehr ist er zuversichtlich, dringlich zu bitten. Jesus hat einen gebenden, einen großzügigen Gott gelehrt, der gibt. Und das soll uns dazu inspirieren, motivieren, ermutigen, für andere großzügig zu bitten. Weil wir sowieso wissen, dass Gott sich um uns sorgt, aber jetzt können wir, weil wir diese innere Sicherheit und Freiheit haben, großzügig für andere bitten. Und als sie es immer noch nicht verstanden hatten, erklärte sie ihnen nochmal. Auf eine andere Art und Weise. Nächster Vers, Vers 11. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, kleiner Seitenhieb, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben. Wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Da sind wir wieder beim Workshop von gestern. Er sagt, pass mal auf. Viele von euch sind Väter und jeder von euch hat einen Vater gehabt. Aber wenn du jetzt ein Vater bist und im Vergleich zu Gott bist du nicht persönlich nehmen, böse. Du bist kein guter Vater im Vergleich zu Gott. Aber das ist nicht der Punkt und es ist auch kein Vorwurf, es ist einfach nur eine Feststellung. Da ist ein Vater draußen, der ist noch so viel mehr als das, was du bist. Aber selbst du mit deinen Sorgen, Ängsten, Befindlichkeiten, Begrenzungen, wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, ich habe Hunger, Papa, gibst du ihm dann ein Skorpion oder ein Stein oder eine Schlange, was würdest du ihm geben? Du würdest ihm was zu essen geben, du würdest ihm was Gutes zu essen geben, ein Fisch. Warum denkst du, dass wenn du Gott um etwas bittest, wenn du Gott anklopfst, wenn du ihn suchst, dass er dir nicht etwas geben würde? Warum glaubst du, dass wenn du Gott für jemand anderen etwas bittest, dass er das nicht geben würde? Wenn selbst dein Freund dir, wenn du lang genug anklopfst, was geben würde für jemand anderen? Jesus hat einen großzügigen Gott gepredigt, einen großzügigen Vater, der gerne gibt. Und dann hat er uns gelehrt, selbst großzügig für andere zu beten. Und natürlich ihm nachzufolgen und großzügig zu geben. Ich habe mich kürzlich mit jemandem unterhalten, in unserer Gemeinde zwischen 20 und 30 Jahren alt und er sagte, das letzte Jahr war das schwierigste Jahr meines Lebens. Und natürlich, mein selbstgerechter Impuls ist zuerst mal innerlich zu denken, was, wie schwieriges Leben, schau dein Leben an, was willst du? Du musst dich darum kümmern, deine Miete zu bezahlen, aber das machen vielleicht auch die Eltern schon und dann, was musst du noch machen? Du musst dein Essen zubereiten, okay. Aber der Supermarkt ist immer voll. Was war schwierig an dem Jahr? Aber mir ist bewusst, nein, für ihn war das ein sehr schwieriges und in seiner Wahrnehmung das schwierigste Jahr seines Lebens in Bezug auf einige Herausforderungen in seinem Leben und Unsicherheiten und Ängste und all das. Und die gleiche Person hatte mir letztes Jahr auch gesagt, dass das letzte Jahr das schwierigste Jahr in ihrem Leben war. Aber das ist, ich will mich darüber nicht lustig drüber machen, weil war für ihn das schwierigste Jahr in seinem Leben. Und im gewissen Sinn kommen wir mit einer gewissen Regelmäßigkeit immer wieder an den Punkt, wo wir sagen, dieses Jahr war total schwierig. Und das Leben wird immer komplexer. Das Leben wird immer schwieriger. Es ist so. Also, wenn du anfängst, ein Kind zu haben, wenn du anfängst, ein zweites Kind zu haben, wenn du anfängst, beruflich mehr Verantwortung anzunehmen, wenn du, lass uns sagen, ein Haus kaufst und plötzlich diesen Druck hast, dass du dich das auch noch bezahlen musst und ähnliche Dinge, die du dir vielleicht selbst aufgeladen hast. Das Leben wird komplexer. So ist das Leben angelegt. Aber da ist ein Gott, der großzügig ist und gerne gibt. Und darum heißt es, dass wenn das Leben schwierig wird, wir uns nicht zurückziehen müssen und uns und alles zusammenzuhalten, sagen, ich kann jetzt nicht mehr wie andere Leute bitten. Ich habe keine Zeit mehr zu beten. Ich muss mich jetzt erstmal um alles kümmern. Ich habe keine Zeit mehr, um für andere Leute zu beten. Ich habe auch keine Zeit mehr, um mich an Leute zu kümmern. Ich muss mich erstmal um mich selbst kümmern. Das ist Atheismus. Da gibt es keinen Gott. Da muss man sich um alles selbst kümmern. Da gibt es kein Vertrauen ins Leben, was Gott geschaffen hat und mir gegeben hat. Aber ich meine, ich habe selbst an meinem eigenen Leib erfahren, es ist mal blöd, über Geld zu reden, aber Jesus hat viel über Geld geredet und eine persönliche Erfahrung, wo ich mit meinem eigenen kleinen Glauben konfrontiert war und jemand mir die Augen öffnen musste, war, ich habe es öfter mal erzählt, ist dieser Kostendruck, den wir haben, weil wir haben ein großzügiges Haus, wo wir auch gerne und großzügig mit dienen und Gäste haben und Freunde da haben und so weiter. Aber das haben wir zum Zeitpunkt gekauft, wo ich noch nicht für die Gemeinde gearbeitet habe. Und wir halten das aufrecht durch die Vermietung, über Airbnb hier, über einen Teil des Hauses. Und das ist zum großen Teil weggefallen in der Pandemie. Und dann ist dieser Druck da. Und jeden Monat geht der Kontostand runter. Und du merkst so, wow, wo geht die Reise dahin? Was machen wir jetzt? Und all diese Sorgen und Ängste sind da. So. Und dann habe ich mich mit deinem Bruder darüber unterhalten. Und er hat mich nur angeguckt und er hat gesagt, okay, aber du bist doch total reich. Und ich weiß, wie will ich manchmal mein Konto an? Was heißt, du bist total reich? Das sieht für mich jetzt nicht wie Reichtum aus. Sag, na, guck mal dein Haus. Also, du wohnst seit 5 Jahren in dem Haus. Das Haus war zu 80% belastet, als du es gekauft hast. Also, Kredit aufgenommen. Jetzt ist es nur noch zu 40% belastet. Wieso wie? Ich habe in 5 Jahren jetzt nicht super viel abbezahlt. Ja, aber es ist nur noch zu 40% belastet. Weil, guck dir die Immobilienpreise in Berlin an. Ich sage, okay, aber dann muss ich das Haus verkaufen. Dann habe ich Bargeld. Okay, aber ich will das Haus nicht verkaufen. Oder es scheint nicht dran zu sein. Ich sage, du musst dir keine Sorgen um Geld machen, Mathis, weil du kannst jederzeit ein so und so grundpfandgesichertes Darlehen aufnehmen und geh zur Bank, die gibt dir einen Betrag in beliebiger Höhe und damit kannst du mal eine Krise überbrücken. Mach dir nicht so einen Kopf. Und dann ist mir plötzlich bewusst geworden, krass, während ich in dem Haus gesessen bin, hat Gott sich um Sachen gekümmert, über die ich mir zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Gedanken gemacht hat, nämlich dass die Preise gestiegen sind, ich plötzlich Möglichkeiten habe, die mir vorher überhaupt nicht bewusst waren. Und das hat mich mit meinem kleinen Glauben konfrontiert und ich habe gedacht, so krass, Gott kümmert sich um mich, Gott ist für uns da und zumindest habe ich jetzt eine Sicherheit, eine praktische Lösung. Noch schöner wäre es, wenn ich diese Haltung annehmen könnte, bevor ich die Lösung gesehen habe. Aber da muss ich noch in meinem Glauben wachsen. Jesus hat einen großzügigen Vater gepredigt. Und hat uns gelehrt, großzügig für andere zu denken und zu beten, weil wir einen großzügigen Vater haben, der sich um uns kümmert. Das ist der Gott, den Jesus verkündet hat. Und die anderen Punkte, läuft jetzt genauso, wie ich es vermutet habe. Die mache ich sehr kurz und nenne euch die Bibelstellen, ihr könnt selbst lesen. Jesus ermutigte großzügig. Lukas Kapitel 3, Vers 22. Gott sagt vor allen Leuten, du bist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wiederum, ein großzügiger Gott spricht zu Jesus auf eine großzügige Art und Weise, wo er noch gar nichts geleistet hat, am Anfang seines Dienstes. Du bist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diesen großzügigen Gott hatte Jesus im Rücken. Und darum konnte er großzügig über andere Menschen denken, über Petrus. Er hat ihn ein Fels genannt, hat ihn gelobt, hat ihn ermutigt. Großzügig, obwohl er so unvollkommen war. Über Nathanael sagt er, ein guter Israelit, in dem kein Falsch ist. Er vermutete erstmal das Beste in diesem jungen Mann. Ja, Stefan Ulrich hat mir gestern erzählt, für einige, die von euch kennen ihn, wir haben uns zu sechs mit David und Anita aus Schweden und Liz und Stefan, mir und ich haben wieder Zeit zusammen verbracht online. Und er hat mir erzählt von seinen Erfahrungen mit Leitern im Berufsleben in den letzten Jahren. Und wie ihn es inspiriert, einen Leiter zu haben, der mit einem großzügigen, gläubigen Blick ihn anguckt und der versucht es selber für andere zu sein und eben nicht ein Manager zu sein, der die maximalen Ressourcen aus seinen Mitarbeitern rausholt, sondern jemand, der wohlwollend jemanden anschaut und auch wenn er Fehler macht, sagt, okay, schau mal hier, das kriegst du noch besser hin, aber das ist jetzt ein Schritt für dich, um dahin zu kommen und ich glaube an dich. Das ist, wie Gott uns anschaut. Und das ist natürlich, wenn wir Gott so erleben und unser Auge nicht getrübt ist, wie wir vorher gesehen haben, dann werden wir Gott so erleben und Gott so sehen. Lies Lukas Kapitel 19, Vers 5 bis 10, Jesus und Zachäus. Also Jesus, die Leute schauen hier einen Menschen an, sagen, ein Steuereintreiber, der die Leute betrügt und knechtet und was ist das für ein Mensch? Und Jesus schaut ihn großzügig an und sagt so, hey, ich komme bei dir heute Abend zu Hause vorbei. Wir essen zusammen zu Abend. Und Zachäus erfährt diese großzügige, ermutigende Haltung von Jesus und seine Reaktion ist sofort, wow, ich habe betrogen, oh Mann, ich habe total viel vermasselt und ich gebe es vierfach zurück. Also dieser Effekt von Jesu großzügiger Haltung hat diesen Effekt auf Zachäus, dass er sich großzügig verhält. Er muss gar nicht mit ihm eine Sündenstudie machen und sagen, jetzt musst du aber wirklich mal umkehren. Jetzt macht es selber, er sagt es selber, weil er es erfährt. Lass uns wie Jesus großzügig einander ermutigen, einen großzügigen Blick aufeinander haben und dadurch diese Freiheit erfahren, wenn Leute uns so angucken, dann selber großzügig mit anderen zu sein. Und drittens, Jesus vergab großzügig. Wir haben diese Woche mit Jan aus Hamburg über das Kreuz studiert. Liebe Grüße, Jan, wenn du zuhörst. Und wir studieren über das Kreuz Jesu. Und da geht es einfach darum, wir gehen durch die Passionsgeschichte, wie Jesus so viel Leid erfahren hat, so viel Schmerz erfahren hat, so viel Ungerechtigkeit erfahren hat, so viel hintergangen worden ist und von besten Freunden verlassen wurde. Und dann hängt Jesus am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen einfach nicht, was sie da tun. Das ist der Jesus, wie er uns vorgelebt ist, der derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Der großzügig liebt und großzügig vergibt. Lies Lukas Kapitel 6, Vers 27 bis 36. Jesus predigt über Feindesliebe. Er sagt, Leute, wenn ihr nur das macht, was alle machen, Leute tun euch Gutes, ihr tut ihnen auch Gutes, klar, das kann jeder. Ihr seid Kinder des Reich Gottes, wenn ihr die segnet, die euch verfolgen, wenn ihr bereit seid, sogar die andere Backe auch mal hinzuhalten. Und dann, das funktioniert nur mit einer vergebenden Haltung. Oder Lukas Kapitel 7, Vers 39 bis 44. Jesus, dieser Pharisäer und diese Sünderin, und Jesus lehrt ihn über Großzügigkeit. Er sagt, guck mal, wie siehst du denn diese Frau an? Diese Frau wird eine großzügige Frau sein, weil ihr großzügig vergeben wird. Und du wirst ein kniggeriger Pharisäer bleiben, wenn du denkst, dass du so rechtschaffen bist, dass du nur so wenig Vergebung brauchst. Jesus lehrte großzügige Vergebung und Jesus vergab großzügig. Was siehst du? Mit welchen Augen schaust du die Welt um dich herum an? Wie kann das Licht in dich reinbringen, über das ich gerade gesprochen habe, und zu dir durchdringen? Geht dein Herz auf bei dem, was du hörst? Oder bist du noch in diesem Selbstschutzmodus, wo du denkst, ich muss mich um alles kümmern in meinem Leben und darum habe ich keine Kapazitäten, darum kann ich nicht geben und darum kann ich und will ich noch nicht lieben und erst wenn das passiert ist, dann habe ich wieder Luft. Luft hast du immer, wenn du Gott siehst und ihm vertraust. Was siehst du? Wie siehst du die Welt um dich herum an? Wir dienen einem großzügigen Gott, dessen Haltung dir gegenüber großzügig ist. Möge es dich inspirieren, großzügig zu sein und ein großzügiges Leben zu führen. Lasst uns einander immer wieder den großzügigen Gott zeigen. Wir brauchen das, einander erinnert zu werden, wie ich letzte Woche erinnert wurde. Lasst uns großzügig füreinander beten. Lasst uns großzügig einander ermutigen. Lasst uns großzügig vergeben. Und daran denken wir, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern. Lasst uns für das Abendmahl beten. Vater, du sagst in deinem Wort, dass du deinen Geist großzügig gibst denen, die ihn darum bitten, Vater. Wir wollen dich jetzt bitten um deine Führung, deine Leitung, Vater, dass du durch deinen Geist, den du in uns gelegt hast und der in uns wohnt, jetzt unser Herz ansprichst, Vater, wenn wir das Abendmahl nehmen. Dass wir uns daran erinnern, wie großzügig vergeben Jesus mit uns ist. Dass wir sind wie diese Sünderin, der viel vergeben wurde und die großzügig ein teures Gefäß, teures Öl genommen hat, und um Jesus zu salben. Dass das unser Leben beschreibt, Vater. Und wir uns jetzt daran erinnern, dass Jesus großzügig ist und dass er so großzügig war, dass sein Leib für uns gebrochen wurde. Daran denken wir, wenn wir das Brot zu uns nehmen, Vater, dass er so großzügig war, Vater, dass sogar sein Leben er bereit war zu geben und dass sein Blut geflossen ist. Daran denken wir, wenn wir den Traubensaft oder den Wein trinken, Gott. Und ich bitte dich, dass du jetzt durch den Geist unser Herz berührst, Vater, und das uns verändert und das uns diese Woche prägen und leiten wird, dass wir durch deinen Geist geleitet sein können. In Jesu Namen bete ich. Amen.